von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Meine mich liebende Ehefrau hat mir vom Flughafen, also von ihrer letzten Flugreise, ein Dreier-Set Bier in einer Kühltasche, also in keiner Tasche, die aktiv kühlt, sondern die kalt hält, mitgebracht. Die Kühltasche hatte das Design, das war extrem ulkig oder ist extrem ulkig, denn die liegt da hinten im Bierflaschenschapp, von einer Lederhose. Ich weiß nicht, ob du dir das so vorstellen kannst.
Doch, eine Lederhose kann ich mir vorstellen, wie, da würde ich jetzt zwei Flaschen unterbringen, weil zwei Hosenbeine, okay, die sind, im Prinzip ist eine Lederhose ja eher kurz und deswegen kann man das auch irgendwie unterbringen und da sind drei Flaschen drin, sagtest du.
Es sind drei Flaschen drin und das ist so nur der obere Teil der Lederhose, also so bis zum Schritt ungefähr.
Ah, okay, und ist dann auch noch, bei den Lederhosen kannte ich immer noch diese Hosenträger mit diesem komischen Hornzieher, mit dieser komischen Hornzierleiste zwischen linken und rechten Träger. Ist das da auch ein Element?
Ja, das ist, also die Träger sind vorhanden, die Hornzierleiste allerdings leider nicht. Stimmt, da war dann immer so ein geschnitzter Weidmann-Szenenteil mit drauf.
Ja,
die ist leider nicht mit dabei. Es ist allerdings ein Hornknopf vorne drauf, mit dem man die Tasche so aufknöpfen kann. Und der Henkel der Tasche, den man sich um den Hals legt, der hat so Edelweiß-Aufdruck wie die Hosenträger von den Lederhosen.
Hattest du als Kind eine bayerische Lederhose?
Ja.
Ich auch.
So eine ganz kurze. Das war bei unserer Zeit so. Also in unserer Zeit waren Kinder oft gleich angezogen. Wir hatten Lederhosen, wir hatten Sandalen. Genau. Oder als wir so ins Teenageralter kamen, so zwischen 10 und 12, hatten alle Parka. Bundeswehr-Parka. Nee,
Parka hatte ich, glaube ich, auch mal kurz früh. Fand ich aber doof. Parker, mein Bruder hat das, glaube ich, sehr geschätzt. Also ja, Parker war viel verbreitet, aber ich war dann in der Generation No Parker. Ich weiß nicht, also merkwürdigerweise hatte in meiner Generation, ist jetzt ein bisschen komisch gesagt, weil mein Bruder ist ja im weiteren Sinne auch meine Generation, aber so in meinem Jahrgang, auch darüber, darunter die Jahrgänge, später kam dann irgendwann wieder so in der Endphase, in der Oberstufe, kam dann einzelne wieder mit Parker an. Aber Parker das ist eher ein Kind der 70er, glaube ich.
Also erstmal komme ich vom Lande, da findet alles ein bisschen später statt.
Stimmt, ja.
Und dann war es auch so, dass die Landbevölkerung schon, ich glaube heutzutage ist es nicht mehr so, aber früher rannten die schon viel in Bundeswehrklamotten rum.
Also das war bei uns jetzt gar nicht verwegen. Mein Vater und insbesondere mein Onkel, der ja sowieso eine Wehrmachtstradition hatte, die rannten gerne mal auch zu Arbeitseinsätzen in so NATO-Pullis rum, so olivgrün oder vereinzelt habe ich auch blau gesehen.
Ja, also das, Pullis auch, aber die Bauern, gerade die Bauern und die Landarbeiter, die hatten Joppen an von der Bundeswehr, also olivgrüne mit abgerissenen Rangabzeichen und Hüte sowieso, diese typischen Bundeswehr-Schützenhüte, also nicht die Schiffchen, sondern so vorne mit einem Schirm und links,
ist nicht
links und rechts.
Günther, der Treckerfahrer, hat der nicht auch so eine?
Genau, Günther, der Treckerfahrer hatte auch so ein Ding auf.
Ja.
Die Bauern hatten, also früher war ja jeder, gerade bei uns auf dem Lande, war immer einer bei der Bundeswehr und die Bauern hatten immer mehrere Kinder, also drei Söhne war da keine Seltenheit. So, und die brachten dann von der Bundeswehr immer alles Mögliche mit. Also da wurde auch in Bundeswehrstiefeln gearbeitet, das war keine Seltenheit. Und die jüngeren Brüder kamen dann damit auch in die Schule gestiefelt.
Ja, genau.
Und daher war auch dieser Parker-Überhang. Also ich selber hatte auch einen Parker und das war schon wirklich merkwürdig, wenn unsere Klasse, also wenn unsere Kleidung draußen
an der Garderobe, könntest du sagen.
An der Garderobe, ja. An der Massengarderobe hing, dann hing da 20 Parker in einer Schulklasse von 25 Kindern. Na, und man konnte sich nur identifizieren an den Namensaufdrücken, die vorne drauf waren. Also vorne wurde dann manchmal auch der Nachname behalten. Ne?
Ja,
praktischerweise vom älteren Bruder, das war dann derselbe Nachname, den man selber hatte. Und deshalb war das, also das war, ja, üblich. Also vielleicht, weil ich aus einer etwas hinterwäldlerischeren Gegend stamme, aber das merkt man ja immer erst hinterher.
Lustigerweise hatte ich, glaube ich, als Kind mal einen Parker, den ich dann irgendwann abgelehnt habe. Das heißt, irgendwann ist Parker auch in die Kindermode gekommen.
Aha.
Also das war, kein Soldat hat einen Kinderparker, also das, ich habe es aber nur noch diffus in Erinnerung und fand Parker irgendwie uncool. Die waren ja durchaus robust und praktisch und hatten, gab es ja auch noch ein Fell und sowas alles, damit sie warm hielten im Winter, aber irgendwie hat mich das nicht so begeistert. Ich war
da konnte man was reinknöpfen, das war ganz toll.
Ja, sowas, aber so ein Innenfutter, ne?
Ja.
Aber ich war kein kritischer Kleidungsträger. Ich habe mir von meiner Mutter am ehesten eigentlich viel so praktische, günstige Dinge andrehen lassen, um es mal so zu sagen. Da war ich völlig unkritisch und hatte überhaupt kein Bewusstsein dafür, was mich kleidet und was nicht. Und das ist dann erst später eigentlich aufgekommen, wenn überhaupt. Also ich bin, glaube ich, immer noch sehr unmodisch, um es mal so zu sagen. Habe auch kein Gefühl für Mode. Und da bin ich immer ganz froh, dass meine Frau da einen Blick drauf hat.
Das ist schon ganz praktisch, ja.
Eigentlich waren wir aber bei deinem Bier. Also deine Biere sind in einer Lederhose.
Ja, das sind drei Biere in einer Lederhose. Das sind interessanterweise, oder das finde ich ja besonders schön, Beugelbuddelbeerflaschen. Mhm. Also die haben einen tollen Bügelverschluss. Es ist auch 0,5, also ein halber Liter drin. Und ich habe eben schon mal gelinsert unter meine Manschette. Holzerbier aus der Hirschbräu Brauerei. 5,2 Volumenprozent. Und Licht kommt aus Sonthofen, also aus dem Allgäu.
Ah, Allgäu, da war ich schon fast. Mhm.
Und ist hier Bierart, ist Export. Das liest man aber auch selten, ne?
Export, dass da einfach aus dem Allgäu?
Export draufsteht. Ja,
ja, Export raus aus Bayern.
Ja, und ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet.
Da bin ich auch gespannt.
Drinne ist Gerste, Hopfenwasser. Ja. Also ganz unprätentiös, ja.
Und ich habe heute auch was Besonderes von etwas weiter weg, allerdings die andere Richtung, sogar ins Ausland.
Andere Richtung von uns aus gesehen oder vom Allgäu aus gesehen?
Ach so, von uns aus gesehen. Und von uns Richtung Allgäu ist nach Süden und ich halte mich mehr in den Norden. Das hat mir Oliver zum Geburtstag, oder uns, aber ich glaube, meine Frau schätzt gar nicht so Gose, soweit ich mich entsinne. Oliver hat mir das aus Farnö mitgebracht, oder von Farnö. Deswegen fahren wir ja nach Farnö, weil ich ins Brauhaus möchte. Auch wenn das, also da gibt's auch ganz viel Strand und so, das ist eine schöne Insel. Aber das Brauhaus hat ein super IPA. Und jetzt das letzte Bier, was ich noch nicht vom Farnö Brauhaus habe, also eigentlich heißt es ja Brückus, was ich von denen noch nicht getrunken muss, ist das Flower Child Hibiscus Gose Bier.
Du hast ja schon einige Farnös getestet und ich glaube, ich habe jedes Mal erwähnt, dass Farnö auch einen ganz hervorragenden Rum hat.
Ja.
Und zwar zwei Geschmacksrichtungen, einmal normalen Rum und einmal Rum angereichert mit echtem Farnö Honig. Da summen wohl so 3-4 Bienen rum auf Farnö und ernähren sich da von den Strandginstern. Und die produzieren so einen ganz speziellen Honig, der nicht sehr süß sein soll im Vergleich zu anderen Honigs, sondern viel von dieser Meereswürze drin hat. Und damit ist der Farnö, also die zwei Geschmacksrichtungen gibt's da, damit ist der Farnö für die Mädchen, steht da drauf. Also nee, für die Jungs, das steht für die Seefahrer und bei dem Honig rum steht für die Seefahrerinnen drauf. Aber da muss man sich nicht so
verhalten. Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt und ich würde mal vorschlagen, wir machen unsere Biere. Du hast einen Beugelbüttel, ne?
Ich habe einen Beugelbuddelbär. Ich habe eine Beugelbuddel, genau.
Genau.
Ich habe einen Bär in der Beugelbuddel.
Okay, doll gezischt hat es jetzt nicht.
Mal gucken, was meiner macht. Oh. Der hat schon, das war jetzt bestimmt auch rot in der Eingangsanzeige.
Das muss so.
Das muss so.
Okay, das ist eine vielleicht ziemlich große Flasche. Die passt nicht ins Pintglas, glaube ich. Oder? Oh, das wird eng.
Ich habe ja sowieso so eine tolle Manschette. Damit lasse ich auch ganz viel Bier in der Flasche. Deshalb habe ich nur ein ganz kleines Glas.
So, ein rötliches Bier.
Ja, und, woher weißt du das?
Nee, meins. Deins auch?
Ja, das ist wirklich, ich würde da jetzt spontan sagen, Maibock. Dunkelbock, würde ich sagen. Also das ist, ja, das ist ein rötliches Bier.
Okay, ich probiere. Ach so, wollen wir erstmal anstoßen?
Ah, ich muss noch was zu dem Aussehen sagen. Das ist nämlich sehr untypisch für einen Dunkelbock. Das hat sehr starke Perlage, also die visuell zu sehen ist. Also das perlt hier rum wie so ein richtiges Tafelwasser. Bildet aber 0,0 Schaum. Nur so eine leichte Säme schwimmt da oben drauf rum. Das ist eigentlich ganz merkwürdig.
Ja. Bei mir ist auch kein Schaum. Dafür sind da so komische Schlieren. Und die Perlage scheint bei mir eher fein. Aber ja, also es sieht fast so ein bisschen aus wie so ein Eistee.
Mit einem ganz leichten Sprudel. Du bist ja voll im Thema mit deinem Hibiskus.
Ja. Also ich bin gespannt.
Da würde ich doch sagen, stoßen wir mal an.
Es riecht auch ein bisschen nach Tee. Bin ich gespannt. Auf das, was es wert ist.
Auf das, was es wert ist. Also, das ist ein, ja, ich würde das, wenn ich das jetzt mal so blind verkosten würde, würde ich das für das halten, wonach es aussieht, für einen Dunkelbock. Sehr malzig, süßlich, darauf deutet ja auch tatsächlich schon die Farbe hin, dass da der Malz von großer Bedeutung ist, allerdings nicht so fies durchgeröstet. Also nicht Malz, um das Bier dunkel zu machen, sondern Malz, um das Bier süßlich zu machen. Und ich freue mich schon, ich nehme jetzt auch mal die Manschette ab. Ich freue mich schon darauf, wenn es ein bisschen wärmer wird, weil das ist ja bei stark malzigen Bieren, die wenig auf den Hopfen setzen, der hier tatsächlich als solcher auch nicht definiert ist, ja meistens so, dass sie dann im Laufe des Trinkens süßlicher und süßlicher werden. Und das ist ein Effekt, den ich sehr gerne habe.
Ach, ich dachte eben, du meinst das Bier.
Das Bier, genau. Ja, das Bier sollte noch, also nicht warm werden, aber diese knackige Kälte verlieren. Und ich hoffe, dass die 5,2% dann auch besser zu schmecken sind, weil momentan kommen die noch überhaupt nicht durch. Ich bin begeistert. Das ist ein sehr gutes Produkt.
Und ich habe hier 4,3%, also ein ganz leichtes Bier. Und dann haben sie hier noch die Bittereinheiten draufgeschrieben. 15 IBU oder IBU. Also ganz, ganz wenig. Es schmeckt wirklich fruchtig. Es hat was von Tee oder so einer Kräuterlimo, aber eben auch dieses mehr pflanziger. Also Hibiskus, weiß ich nicht, ob ich den rausschmecken würde. Also ich habe bei Hibiskus überhaupt keine Vorstellung. Wahrscheinlich ist das, was ich hier schmecke, Hibiskus.
Was macht denn die Perlage jetzt, wenn du sie im Mund hast und nicht nur siehst?
Ganz, ganz wenig. Es ist wirklich nur ein Hauch von Prickeln. Das ist perfekt. Für mich das ist wirklich ein perfektes Sommerbier. Ich freue mich schon, in der Sonne auf Fahnö zu legen und dieses Bier zu schlürfen.
Sehr schön.
10 Euro 100 ml oder sowas.
Was ist denn mit Würzigkeit oder jetzt mal ganz in die Tüte gedacht, Salzigkeit? Salz ist ja das, was die Gose eigentlich ausmacht von ihrer Erfindung her. Sie ist ja in einer Salzabbauregion erfunden worden. Ja. Und das war ja ein gewisser Stolz der Goslarer, dass sie so viel Salz hatten, dass sie es sogar in die Getränke tun konnten.
Das ist gut, dass sie es nicht versalzen haben. Also ein Hauch von Salzigkeit ist drin, aber ich finde, das hält sich zurück. Aber doch ist so abgerundet, so ein abgerundeter Salzgehalt.
Ah, okay. Und sonstige Würze?
Da ist irgendwas, aber tatsächlich dieses blumig-fruchtige ist vorherrschend. Ich würde behaupten, da ist, ich kann ja noch mal auf die Flasche gucken, aber da ist sonst nicht allzu viel drin.
Also mit geringer Perlage fassen wir zusammen, mit geringer Perlage, einer blumigen Fruchtigkeit und sehr geringem Alkoholanteil, also verhältnismäßig geringem Alkoholanteil, ist das für dich, hast du das Bier des Sommers entdeckt und praktischerweise fährst du auch noch zum Ursprungsort hin.
Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob es das irgendwo in Hamburg gibt. Hier als Aroma schreiben sie Spice Nut. Ja, könnte ich sagen. Und Pinie, Pein. Das sehe ich so. Also Pein kann ich darin verorten. Es hat so das, was du dir beim IPA immer so ein bisschen wünschst, dieses würzig-harzige. Also nicht so ins Harzig gehende, aber dieses Würzige, das, wie gesagt, ich kann Hibiskus kann ich nicht richtig verorten, weil mir das einfach nicht, ich habe da keine Vorstellung. Aber bei Pinie sage ich, ja, in die Richtung könnte es gehen.
Bei IPA finde ich persönlich, da hast du völlig recht. Ich persönlich finde, viele machen sich das zu einfach, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber mehr als, wir schmeißen jetzt mal ganz viele Seahops da rein, damit das nach Obstkorb schmeckt, fällt vielen IPA-Machern, nicht allen, nicht ein, leider. Ne? Und da habe ich es immer schon gerne, wenn hier und da mal ein IPA auftaucht, wo einer sagt, ja, ich gehe auf Hopfen, aber es muss nicht der Obstkorb sein, es darf auch mal an der Tanne gelutscht werden. Das finde ich tatsächlich schon schön, ja.
Ja. Na, aber ich bin hier total begeistert. Also es ist kein Bier, was ich ständig trinken werde. Aber für so einen Sommerabend, es erinnert mich von der Leichtigkeit auch und ein bisschen von der Farbe auch an eine Berliner Weiße mit Schuss. Also nicht geschmacklich, das tickt nochmal ein bisschen anders. Aber genauso leicht mit diesen 4%. Ich glaube, Berliner Weiße ist vielleicht noch ein bisschen, oder nee, die haben auch so 4, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ja. So, das passt alles sehr gut zusammen und eben dieser fruchtige Geschmack, auch wenn es eine andere Fruchtigkeit und eine natürlichere Fruchtigkeit ist, wobei ich kann das für heutige Berliner Weiße gar nicht so mit Bestimmtheit sagen, ob die nicht auch viel natürlicher sind als das, was wir in den 70ern getrunken haben.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe vielleicht mal dran gerochen und fand das super, dass es wie Wackelpudding riecht. Nee, das ist schon echt was. Ganz toll. Freue ich mich jetzt schon.
Da scheinen wir das ja mittlerweile, also jetzt bei unseren Jahresurlauben offensichtlich, ich schütte nochmal nach, lustigerweise unabgesprochen zur Regel zu machen, in Kraftbiergegenden zu urlauben.
Selbst Italien im letzten Jahr habe ich ja festgestellt, die Italiener, ich hatte vor einer Weile doch von diesem Berliner Craftbeer-Experten gesprochen. Weißt du noch?
Ja. Und ich habe jetzt den Namen vergessen, aber ich habe ihn mir aufgeschrieben.
Ich habe ihn auch vergessen, ist nicht schlimm. Und der, ich habe ihn aufgenommen. Und der hat ja gesagt, die Deutschen haben so ein bisschen das Craftbeer verschlafen, weil sie eben einfach ein hohes Niveau an Bier hatten. Die hatten es nicht so nötig. Und der hatte auch unter anderem Italien erwähnt. Und ich war ja auch ganz angetan, was für Craft-Biere, nicht viele, aber die, die es gab, waren sehr markant. Da gab es sehr interessante Craft-Biere. Auch gern ins IPA-Lager. Aber da war ich ganz verblüfft, was es da alles so gibt. So, ich war jetzt im Norden von Italien, in der Nähe von Genua. Das war echt ganz fabelhaft, was es da gibt. Und da habe ich auch ein Pizza-Restaurant, sagen wir mal Pizza-Restaurante, da entdeckt, dass nicht nur sehr ordentlichen Wein zu haben schien, sondern auch eine Bierkarte, wo jedes Bier mit einer eigenen Seite gewürdigt wurde. Das war cool. Das fand ich echt super. Und da dachte ich, sieh mal einer an, wir unterschätzen doch die Italiener viel zu sehr. Also wirklich, wirklich fabelhaft.
Naja, unterschätzen, also ich würde sie eher als Weintrinker einschätzen, ne? So für jedes Gericht ein Wein und für jede Tageszeit dann auch noch. Und für den Rest Espresso. Also da passt für mich bei Italienern, passt Bier da gar nicht mehr dazu.
Genau, aber im Norden ist Bier durchaus schon immer ein Thema gewesen. Da sind die Italiener gar nicht so weit weg von den Österreichern. Und das meine ich gerade mit unterschätzen. Wir unterschätzen sie in Sachen Bier.
Ja.
Und da hat sich in letzter Zeit offenbar auch so einiges getan. Das fand ich total cool.
Also es gibt so ein ganz leckeres italienisches Bier, das kriegt man hier mal manchmal beim Italiener. Was trinke ich beim Italiener? Beim Italiener geht es erstaunlicherweise San Miguel, was ich eher für spanisches Bier halte.
Mhm.
Und dann haben die aber noch ein Bier namens Matteo oder so. Da ist so ein, sieht so ein Herr mit einem Tiroler Hut drauf und so einen ganz beeindruckenden Bart.
Ja, und zwar ein Südtiroler.
Ja, genau, ein Südtiroler, ja.
Muss ja.
Also, das habe ich aber dann immer für eine norditalienische Spezialität gehalten jetzt.
Ja, also wie gesagt, ich war Morello, in Norditalien.
Was? Morello heißt das, glaube ich. Ich glaube, Morello. Das heißt Morello.
Aber Matteo machte bei mir auch eben gerade Klick. Aber tatsächlich, einige der Biere zielen auch auf das Tirolertum ab, also auf Südtirol. Denn da hast du dir ja so ein bisschen österreichische Tradition mit eingekauft. Aber es gibt zumindest in Norditalien, da hatte ich auch geguckt, wo sind denn die Brauereien? Die waren so irgendwie, ich sag mal, irgendwo zwischen Mailand und Turin gelegen, so in dem Spektrum. Und auch noch weiter östlich, also jetzt nicht darauf beschränkt. Aber das war so schon im uritalienischen Land. Das war ziemlich cool.
Ich habe mir jetzt extra so ein kleines, also so ein halbes Glas eingeschenkt von meinem Hirschbräu, Produkt. Und das habe ich jetzt ganz fest gedrückt, 2, 3 Minuten. Jetzt ist es ein bisschen wärmer geworden und jetzt kommt dieses also nicht so süß-malzig, wie ich es erwartet hatte. Es geht also nicht in Richtung Malzbier oder so, aber es hat so was Saftiges. Also so wie Birnensaft oder so. So eine hinterhältige Süße, die so nicht
Hinterhältig.
im Vordergrund. Ja, eine hinterhältige Süße. Und das Schöne ist, dieses aggressive Blubber, also das ist halt wirklich ist extrem blubberstark, dieses Bier, das lässt sogar noch die letzte Neige erfrischend und lecker schmecken. Also das ist ein Bier, das man mehrfach austrinken kann, ohne dass der letzte Schluck dann so ein "Na, muss ja weg" ist. Also das ist gut gemacht.
Ein Bier, das man mehrfach austrinken kann, ist trotzdem so ein Rätsel. Das lösen wir jetzt auch nicht auf, ne?
Nein, das ist ein Stück Poesie, das man einfach mal stehen lassen kann, ja.
Apropos Poesie. Mein Kind hat aus der Schule einen sehr schönen Begriff mitgebracht. Und das ist ja in der 2. Klasse, also das war noch nicht der Begriff, den die geprägt haben, sondern die Lehrerin. Und zwar haben die irgendwie ein Konzept, ich weiß nicht, was es genau ist, Gedankenflieger. Aber als ich das hörte, dachte ich, Gedankenflieger ist eigentlich ein poetischer deutscher Begriff für sowas wie assoziativ oder Assoziation. Und dachte, Gedankenflieger ist eigentlich sehr schön, wie wir manchmal von Thema zu Thema, von Gedanke zu Gedanke fliegen. Das gefiel mir super. Also da dachte ich, oh Mensch, die lernen ja schon in der Grundschule Poesie.
Das ist ein sehr schöner Ausdruck, früh zu lernen. Eine ganz wichtige Eigenschaft des Deutschen kommt da ja wieder voll bei raus, dieses Koppeln,
Ja.
dass man Worte einfach koppelt, weil der Engländer würde das ja Flyer of Thoughts nennen.
Ja, oder Flying Thoughts oder sowas, genau.
Ja, was beides nicht dasselbe ist,
Nein, nein, nein,
ne?
nein.
Und oder vielleicht sogar Stream of Consciousness, um jetzt mal wieder in Irland anzukommen. Das also
Den gibt's
dieses
auch.
ja, den gibt's auch.
War das
Aber
nicht
das
bei
Deutsche,
dem berühmten Autor, der Finnegans Wake?
richtig, das Der hat Finnegans Wake auch geschrieben, aber Stream of Consciousness ist geprägt worden in Ulysses.
Ach so, das kommt von Ulysses, okay.
1926 veröffentlicht, spielt 1904. Und da ist das letzte Kapitel ist ein Stream of Consciousness. Die Besonderheit des Romans Ulysses ist, dass jedes Kapitel in einem anderen Stil geschrieben ist.
Okay.
Einfach weil es geht. Das ist das, was die Faszination des Buches ausmacht und was es für viele Leute auch sehr sperrig zu lesen. Erscheinen lässt. Man muss halt bloß weit genug lesen, bis man an ein Kapitel kommt, das man gut lesen kann. Zum anderen ist das Buch sehr langweilig. Also es passiert ganz wenig.
Das war nicht das Buch, über das es diesen Tag gibt, über den wir auch schon gesprochen hatten. Die Folge war auch im Ende Juni war, glaube ich, der Tag und die Folge kam Anfang Juli letzten Jahres. Das war aber Finnegans Wake, ne?
Nee,
Das an einem
das war
Tag
genau,
stattfindet.
hatten wir das schon mal thematisiert?
Ja,
Die
klar.
Folge muss ich mir dringend mal anhören.
Die Folge ist doch erschienen. Wann ist denn dieser Tag?
Das ist der 16. Juni.
Genau. Und die Folge ist an dem nachfolgenden Freitag erschienen.
Ach toll, da muss ich mal nachblättern. Es lohnt sich immer, in unserem Archiv nachzublättern.
Ja. Das war mir damals auch wichtig, als wir darüber gesprochen hatten, hattest du diesen Tag so zelebriert und da war mir auch wichtig, dass ich die Folge dann auch kurz nach diesem Tag auch schnell veröffentliche.
Ach, das ist toll. Vielen Dank. Ja, den Tag zelebriere ich immer, denn das ist eins meiner Lieblingsbücher.
Ach, wunderbar. Das freut mich.
Außerdem ist es so ein Kennzeichen dafür, dass wir beide stammen, dürfen wir ja den Leuten mal verraten, sind ja schon sozialisiert worden, obwohl wir immer sehr viel von Punk und Gothic und sowas sprechen. Wir sind aber auch schon sozialisiert worden in der Fantasy- und Science-Fiction-Szene, ne? Kann man so sagen, oder?
Das kann man so sagen, ja. Auch,
kann man also, so sagen, ja.
Fantasy bin ich zwar ein bisschen monothematisch, will ich mal sagen, weil ich nie so richtig von Mittelerde weggekommen bin. Ich habe immer mal wieder was versucht. Und es gibt auch Fantasy-Welten oder fantastische Welten, die mich ansprechen, aber nicht von diesem klassischen High-Fantasy. Da bin ich nicht so, Michael Moorcock oder so ein Holbein-Buch, das hat mich nie begeistert. Mhm. Wo mich Fantasy wiederum begeistert, sind die Ghibli-Filme, die ja eine ganz andere Art von Fantastik, das ist keine Fantasy, sondern Fantastik, bringen oder Filme mit Fantastik-Elementen bringen, sei es irgendwelche Wasserwesen im Ponyo oder die Feenwelt trifft es nicht ganz, das ist ja ein irisches Denken, aber so eine Zauberwelt in Chihiros Reise ins Zauberland, heißt das Zauberland? Mhm. Ich glaube ja. Oder was ich jetzt letztens gesehen habe, war auch eine sehr fantastische, eher mit dem Jenseitigen spielende, das war ein Film Suzuma. Der kam im Frühjahr oder schon im Winter, Frühjahr, weiß ich gar nicht, 23 raus. Und dort ging es um ein Mädchen, das auf einen Jungen oder eigentlich schon Mann trifft, der studiert ja schon, der unterwegs ist, Türen zu schließen, um zu verhindern, dass da ein Wurm irgendwie rauskommt, irgend so ein mehr so ein Wirbelwurm, und dieser Wurm verursacht immer Erdbeben, wenn er freigelassen wird. Und das war ein ganz fantastischer Film. Habe ich übrigens im Kino am Kampnagel, wie heißt das noch, wo ich immer so selten
bin.
Nee, nicht Abaton.
Kampnagel? Heißt das nicht Kampnagel?
Nee, das hat ein Arsenal, hieß es auch nicht. Das war das alte, rottige Programmkino in Steilshoop. Das hieß, ich hab's vergessen. Irgendwas mit A, aber ich weiß es nicht mehr. Na, auf jeden Fall ein sehr würdiger Nachfolger für die Ghibli-Filme. Das war jetzt nicht von Ghibli. Und das, obwohl der Film auch ganz viel, der ist primär handgezeichnet. Ich glaube, da gibt es einige Elemente, die sie, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber so wie ich es verstanden habe, die auch postproduziert, sagt man das, Post-Production. Auf jeden Fall hat der Computer da jetzt durchaus mitgeholfen, aber das Basismaterial ist auch dort die händische Arbeit. Ich bin gar kein Verfechter von händischer Arbeit, aber das ist schon ein ganz eigener Stil. Ich glaube, das kann man zwar mittlerweile bestimmt mit KI auch alles nachahmen, aber hat schon was.
Ja, das möchte ich bestätigen. Das ist auch eine ganz andere Schwierigkeit. Zeichnerisch gestalten ist es so und so, aber es ist eine andere Schwierigkeit, ob du das mit der Hand machst oder du hast andere Möglichkeiten, etwas hineinzulegen, als wenn du es am Computer machst. Ne? Zumal du am Computer nachbearbeiten kannst, bis es wirklich genauso ist, wie du es dir vorgestellt hast und nicht mehr so sehr, wie deine Hand es sich vorgestellt hat.
Moment, ich will nicht sagen, dass es am Computer vielleicht gezeichnet wurde, das kann es durchaus sein, aber eben mit händischen Mitteln und nicht mit 3D-Animationen, wo du ja eher konstruierst und nicht zeichnest. Also da ist die Technik
ja anders. Ach so, diese ganz fiesen, diese 3D-Animationen.
Nein, das ist ja nicht ganz fies. Also alle großen Pixar-Filme sind 3D-animiert. Ja. Die sind ja nicht gezeichnet. Das sind ja, die werden ja zusammengesetzt aus Grundformen, aus Grundkörpern. Da hast du eine Pyramide, eine Kugel und ein Quadrat und daraus bastelst du dann den Rest der Welt. So, also vielleicht gibt's noch ein bisschen variantenreicher, aber das ist so der Ansatz.
Ja, will ich auch gar nichts gegen sagen. Es gibt ganz tolle Pixar-Filme. Es ist bloß eine andere Form der Kunst. Also genauso
absolut.
Samplen eine andere Form von Musik machen ist, als die Gitarre auf den Schoß zu legen und loszuzupfen. Nicht leichter, nicht schwerer, bloß anders.
Genau. Du könntest natürlich sagen, die Geschichten, die du mit diesen Gestaltungsarten erzählen kannst, sind nicht begrenzt, bei beiden nicht. Und du kannst, glaube ich, auch mit beiden Techniken alle Geschichten könntest du erzählen, aber einige Geschichten passen eher zu der Technik und andere eher zu der Technik. Also dann, wenn du diesen Weg beschreitest, dann machst du es dir einfacher, wenn du eine bestimmte Geschichte im Sinn hast. So.
Ich hatte dir ja schon mal gesagt, dass ich insgesamt mit diesem japanischen Stil, Kunststil seit Heidi, also seit wir beide sind ja mit Manga aufgewachsen, ohne den Namen zu kennen, mit Heidi und Biene Maya, die kamen ja aus Japan. Seit dieser Zeit und seit dieser Zeit hat sich ja auch die Körpersprache der Figuren quasi nicht geändert. Also die agieren immer noch so wie Maya, Willi, Heidi und Clara. Die Körpersprache, die sagt mir einfach nichts. Also warum man sich, wenn man verlegen ist, die Arme hinter den Kopf verschränkt, die Augen zusammenkneift und in ein wildes Grinsen ausbricht und ganz schnell zu reden anfängt, das ist nicht meine Form der Bildsprache. Aber ich glaube, da haben wir mal eine ganze Folge drüber gemacht.
Das haben wir mal gemacht, genau. Also bei Ghibli muss ich sagen, auch dort hast du schon Anlehnung an diese Sprache, aber viel reduzierter, als du es im klassischen Manga gewohnt oder im klassischen Anime gewohnt bist. Von daher ist das vielleicht für uns Europäer, die, wenn du jetzt nicht sowieso Anime- und Manga-Fan bist, noch ein bisschen zugänglicher. Also bei Suzuma gab es, wenn ich mich erinnere, wenn dann nur angedeutet, solche Körpersprache. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber es ist mir nicht aufgefallen. Einige machen das ja richtig exzessiv und übertreiben das auch bis ins Alberne und Peinliche. Aber da war das ganz wenig nur vorhanden. In meiner Erinnerung oder ich habe mich schon so sehr daran gewöhnt.
Das ist auch eine Gewöhnungssache. Und wenn du erstmal dran gewöhnt bist, dann brauchst du es ja noch härter. Na, bis zu den ganz abgefahrenen Mangas, wo das nur noch mit Gezappel ist. Es ist ja so, dass man, wenn man Kunst nicht genießt, sondern konsumiert, dass man genau wie bei Drogen immer eine stärkere Droge braucht. So ist eben vom Ambient übers Techno zum Gabba oder vom Rock über Hard Rock zum Metal, zum Speed Thrash Death Metal. So ist diese Steigerung, also das, die eigentlich, wenn man von Kunst spricht, ja nur eine Verfeinerung ist. Also eine Sache wird mehr herausgearbeitet als die anderen. Aber das wird meistens wird's dadurch eindringlicher.
So, und du so meinst ist es wie, eben auch mit wie bei uns mit dem vom Pilz übers Pale Ale bis zum IPA bis zum Double Dry Hopped Mega IPA?
Da bin ich jetzt so nicht drauf gekommen, aber ich glaube, das ist eine tragbare Brücke, über die wir zum besseren Verständnis gemeinsam gehen können, ja.
Das also ist, auch da wollen wir ja immer weitergehen, ja.
Richtig, da wollen wir
ich habe
einen draufsatteln.
Ich habe vor einiger Zeit, wo wir doch nochmal beim Bier sind, habe ich einen schönen Artikel in der Zeit gelesen, die Jäger der verlorenen Hefe. Okay. Zwei Wissenschaftler aus Weihenstephan, das ist ja ein Ableger der Münchner, ich weiß nicht von welcher Universität, aber irgendeine Uni in München. Und die sind ja Spezialisten im ganzen Lebensmittelbereich.
Das ist so, ja.
Weihenstephan ist natürlich auch noch berühmt für seinen Joghurt, aber diese Hochschule oder der Bereich, der da ist, das ist das Mekka für Bierbrauer und für Braumeister und so.
Und kann das dort sein, dass das alles von Müller gesponsert ist?
Ja, Müller ist da, glaube ich, sehr aktiv. Das habe ich auch mal so gehört. Ne? Wobei Weihenstephan ist doch eine eigene Marke. Moment.
Ich denke, Weihenstephan gehört zu Müller.
Da bin ich unsicher.
Weihenstephan ist vom Klang her auf jeden Fall irgendeine Klostermanufaktur gewesen, ne?
Bestimmt.
Aber ich glaube, das gehört zu Müller oder gehörte mal zu Müller. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, weil ich Müller-Produkte eigentlich privater Spaß, aber ich boykottiere die.
Das mache ich auch.
Oh, also toll. Wir beide, ne? Unabgesprochene.
Ich überlege gerade, warum.
Als Einverständnis.
Ja, aber Müller, da waren verschiedene Aspekte, die mir an Müller nicht passten. Das war einerseits also wenn ich sage, das ist so ein Patriarch, da müsste ich alle möglichen mittelständischen, also viele mittelständische Unternehmen leiden unter dem Patriarchat von irgendwelchen nie sterben wollenden Chefs. Und wenn er dann stirbt, dann ist der Nachfolger auch schon so alt, dass er auch schon wieder so komische Züge annimmt. Ich weiß nicht, von Haribo habe ich Komisches gehört, von Barilla, von bei Lorenz ist es wieder was anderes. Lorenz und Lorenz ist das eine Unternehmen und wie heißt das Süß, das Keksunternehmen? Das war
Balsen.
Balsen, genau. Und das die Balsen-Familie, die sich dann ja zerstritten haben oder vielleicht gütlich geeinigt, ich weiß es nicht genau. Man hört ja immer nur so Sachen.
Ja.
Ich weiß immer nicht, ob Familien solchen Unternehmen immer so gut tun. Also das klingt immer so nach
also,
Soap-Opera.
Wenn man Thomas Mann die Buddenbrooks glaubt, ab der dritten Generation nicht mehr.
Ja, und die großen Unternehmen, die wir so kennen, sind doch alle aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Das heißt, die leiden alle unter den späten Generationen.
Die haben schon einige Generationen.
Da glaube ich mal Thomas Mann.
Also immer vorsichtig. Es gibt ganz tolle Bierfirmen, die seit Ewigkeiten im Familienbesitz sind.
Das stimmt. Bierfirmen. No. Bierfirmen können was. Ja.
Also das
Gegenargument.
Das ist das Gegen. Ja, also ich habe gegen Müller was, weil ich da damals, als es noch kein Internet gab, sondern als wir unser Wissen von, habe ich bei Report oder Monitor einen Bericht gesehen, was der da anstellt in diesem kleinen bayerischen Dorf, wo er herkommt. Oder es ist, glaube ich, Franken sogar. Also Altenried oder so, da kommt diese Müller-Brauerei her und die hat das, da gab es einen Report. Vielleicht bei Report, das wird ja danach klingen, das Report kam, glaube ich, aus München, ne?
Ist aber keine Brauerei.
Nee, Müller-Molkerei.
Molkerei, genau.
Müller-Molkerei, also.
Nein, also Müller war irgendwie zwielichtig, das weiß ich auch.
Ja.
Also. Aber wir wollten gar nicht über Müller sprechen, ich wollte doch über die Leute von Weihenstephan sprechen.
Ja.
Da gibt es eben zwei Wissenschaftler in Weihenstephan. Der eine kümmert sich um Hefen und der andere um... irgendwie historische, analytische, ich weiß nicht. Also die kommen aus zwei verschiedenen Fachrichtungen und die haben sich zusammengetan auf der Suche nach der Urhefe. Dem Übergang von der Urhefe noch im Mittelalter zu unserer heutigen weit verbreitetsten Hefe für untergärige Biere.
Ja.
Und zwar haben die festgestellt, diese Hefe hat sich entwickelt aus einer Vermischung einer obergärigen, einer obergärigen Hefe, die viele gute Eigenschaften hatte, mit einer untergärigen Hefe, die eben die Eigenschaften der Untergärigkeit hatte. Und untergärige Hefen haben ja den großen Vorteil, dass sie leichter händelbar sind. Und tatsächlich hat diese Liaison der beiden Hefen schon zufällig, aber stattgefunden um 1500 im Hofbräuhaus. Also die haben wirklich alle komischen abseitigen Braukeller und so aufgesucht, um diese Hefe zu suchen und das früheste Aufkommen dieser Hefe. Und dann haben sie festgestellt, das früheste Aufkommen dieser Hefe ist tatsächlich im Münchner Hofbräuhaus. Da wurde ja auch gebraut. Das ist ja jetzt nicht verwegen. Und das.
Deshalb heißt das ja auch so.
Und das fand ich eben ganz spannend. Wir hatten ja immer gesagt, so die untergärigen Biere hatten eigentlich ihre große Zeit erst ab dem 19. Jahrhundert wegen der Kühlmöglichkeiten.
Ja.
Aber die untergärigen Biere gab es auch schon sehr viel länger, nämlich seit 1500, weil sie da plötzlich ein ordentliches Bier mitmachen konnten, weil diese Hefe plötzlich da war. Damals wussten sie ja noch nicht, woher sie kommt. Da gab es ja keine systematische, kein Verständnis für die Hefe. Aber sie ist dort entstanden, wo natürlich viel mit Hefe rumgemoddert wurde. Und das fand ich irgendwie extrem cool. Und diese Hefe findet sich heutzutage, Pilz und Export insbesondere sind ja gerade Export ist ja das weit verbreitetste Bier weltweit tatsächlich. Da ist der deutsche Aufdruck auf die Biertradition weltweit. Und diese Hefe findet in 90% der Bieren, wird die verwendet. Das ist der eine Hefestamm, der damals im Hofbräuhaus sich entwickelt hat. Das fand ich super spannend.
Alles klar. Okay. Also ich weiß also zufällig, weil ich ja ein großer, großer Fan der Biergeschichte bin, also mit Betonung auf Geschichte und auch gerne mit Akzentuierung auf Bier, bin ich ja über die Geschichte des Hofbräuhäusers in gewisser Weise also um die Ecke informiert.
Ne? Ja.
Ich interessiere mich ja nicht sehr für bayerische Biere, ich interessiere mich aber sehr für den Gründungsort des Exportbieres, Einbeck.
Ja, ja.
Und da ich weiß, dass der Einbecker Braumeister Pichel so um 1600 von Kaiser Maximilian in das neu gebaute Hofbräuhaus ja importiert wurde. Also die Bayern haben ja schon immer Talente aus aller Welt zusammengekauft, ne?
Ja, ja, ja.
Gerade die Münchner. Was, wie aktuell das wieder ist. Daher weiß ich, dass das Hofbräuhaus auf keinen Fall um 1500 irgendwie gestanden hat, sondern das wurde erst 1600 gebaut. Also wenn da irgendwelche Bierexperimente stattfanden, dann war das 1600. Also es kann noch im 15. Jahrhundert gewesen sein, aber dann so 1598, 99.
Na, das wäre ja schon das 16. Jahrhundert.
1600 meine ich, nicht 16. Jahrhundert.
Genau, genau.
Also 16. Jahrhundert, ja, aber 1600. Das ja, ist ja. Also das mag 4 Jahre vorher oder 4 Jahre hinterher, aber da irgendwo wurde das Hofbräuhaus gebaut. Und das würde ja mit der untergärigen Hefe auch zusammenpassen, ne?
Das würde sehr gut zusammenpassen. Vielleicht war es sowas wie 1596. Darauf will ich, da bin ich jetzt nicht mehr so im Thema drin. Aber ich fand das so spannend, weil wir schon öfter auch das Hofbräuhaus im Blick hatten und das dort eben Menschen zusammenkamen und offenbar auch Hefestämme. Die hatten dann ihre Hefen mitgebracht und das ermöglichte überhaupt so eine Vermischung von verschiedenen Hefearten, die dann die heute so verbreitete Hefe ja möglich gemacht hat. Fand ich super. Mhm. War ein spannender Beitrag.
Das ist eine schöne, ja, das ist eigentlich die frühe Lebensmittelentwicklung, ne? Also
genau,
gepaart mit früher Biochemie.
Ja, ich ganz unfreiwillig. Da hat ja keiner was gewollt.
Genau. Das ist ein Beispiel dafür, wie lieblich das manchmal mit der Menschheit sein kann, ne? Also manchmal, also häufig entwickeln die Menschen ja Methoden, sich gegenseitig übers Ohr zu hauen oder gar umzubringen.
Mhm.
Also schreiten in der Waffentechnik voran. Kaiser Maximilian nicht zuletzt. Das war ja der, der die Artillerie richtig nach oben gebracht hat. Der stand sehr auf Kanonen. Ne?
Also okay.
das war sein großes Hobby, die Artillerie.
Mhm.
Der hat aber auch gleichzeitig also die Bierwissenschaft, also Genussmittelwissenschaft, ganz weit nach vorne gebracht. Und das ist so eine Lehre aus der Geschichte. Ne? Es sind meistens so zweischneidige Dinge. Also es gibt da keine Heiligen und keine Engel. Jedenfalls gab es sie früher noch nicht. Erst heute gibt es sie. Nein, heute gibt es sie auch nicht. Auch wenn heute einer kommt und sagt, ich will nur Gutes und alles ist selbstlos und alles, was ich tue, wird guten Ertrag bringen, dann ist es
und
immer...
Und dann Twitter kauft.
Genau, und dann Twitter kauft. Das ist immer, also das ist immer angemessen zu sagen, das stimmt wahrscheinlich nicht. Mhm. Wahrscheinlich gibt es noch eine zweite Seite. Ne? Wahrscheinlich bist du hintenrum bestechlich. Wahrscheinlich
wir sind alle Dual Use.
Ja, gut zusammengefasst, sehr gut zusammengefasst. Und Kaiser Maximilian mit seiner parallelen Bierhefenforschung und Kanonenforschung ist da ein sehr gutes Beispiel, finde ich.
Das stimmt. Oh, was ich auch noch, das passt nicht so ganz, aber wusstest du, dass oder die Familie der Van Beethovens, die haben ja einen berühmten Spross und die haben alle ganz viel darauf gehalten, dass sie irgendwie eine tolle Musikerfamilie sind. Und das hat sich doch letztens gezeigt, dass Ludwig van Beethoven Kegel ist. Weißt du, erinnerst du dich noch an den Nordkon? Da war vor 20 Jahren ein Vortragender namens Magister Rother.
Ja, den kenne ich noch.
Ich fand die Vorträge immer sehr erheiternd. Also der war sehr von sich eingenommen, aber ich muss auch sagen, er hat seine Sache sehr gut gemacht. Und er hat nämlich erklärt, Kind und Kegel hatte die Bewandtnis, die Kinder waren die selbst, Kinder aus der Ehe einer Familie und die Kegel waren die irgendwie seitlich eingeschleust worden sind. Manchmal vielleicht aufgenommene, gerne auch Kinder, die nicht so geplant waren. Also vielleicht nur von der Mutter oder nur von dem Vater, auf jeden Fall so maximal Halbgeschwister. Dafür war der Begriff Kegel. Lustig ist, wenn heute immer noch die Leute ganz entspannt sagen, ja, wir bringen mal Kind und Kegel mit. Da denke ich immer, wisst ihr, was ihr da sagt? Die meisten wissen das, glaube ich, nicht.
Und du meinst, Ludwig van Beethoven war auch gar nicht so ein reinrassiger Beethoven, sondern so ein zugeschleuster?
Ja, ich glaube in zweiter Generation, aber da war irgendwo die van Beethovens. Das Tolle ist ja, dass du heute mit der Gentechnik auch historisch Dinge nachvollziehen kannst. Du kannst von irgendwelchen Haaren eines Schrumpfkopfes von vor 200 Jahren, den kannst du genetisch analysieren und dann weißt du genau, wer das ist und kannst sagen, mit wem der verwandt ist. Da könnt ihr ja sogar in die Steinzeit reingucken und da sind erstaunliche Bewegungen auch nachvollziehbar, wie die Völkerwanderung in der Jungsteinzeit war. Zum Beispiel, dass Italien mal zwischendurch völlig entvölkert war, so ganz komisch. Aber das nur am Rande. Und bei Beethoven haben sie festgestellt, jo, der ist mit euch eigentlich nur so halb verwandt maximal. Und das hat die Familie richtig schockiert. Und da dachte ich, warum schockiert euch das denn? Das ist doch, ich meine, der trägt euren Namen, ist ein berühmter Mensch. Ihr habt da jetzt sowieso kein Talent, denn keiner der von Beethovens, den man heute kennt, ist irgendwie bekannt. Ist auch nicht schlimm. Aber das macht die Leute total wuschig. Also die halten sich sehr daran, die halten große Stücke darauf, dass sie von Beethovens sind und dann kriegen sie gesagt, nee, ja, aber Ludwig van Beethoven war übrigens kein so richtiger van Beethoven, der hieß nur so. Und das fand ich so ganz amüsant. Und als ich dann gelesen habe, was das mit dieser Nachkommenschaft gemacht hat, dass es die wirklich sehr empört hat, die waren schockiert, haben versucht, das irgendwie nichtig zu machen, all solche ja, Begebenheiten, da denke ich mir, was wollen die Leute überhaupt? Also was bedeutet den Leuten eigentlich Familie? Bedeutet das genetische Verwandtschaft? Oder verstehen die das denn nicht, dass Familie was ganz anderes ist als genetische Verwandtschaft? Ich meine, klar, wenn du ein Samenspender bist, ich glaube, das schlägt auch bei Zeiten Wellen, wenn du irgendwie dein Spermium an Samenbanken vergibst und dann wird das irgendwie mehrfach eingesetzt und die Kinder finden dann irgendwann raus, dass sie eigentlich Nachfahren von Spendervätern sind, dann verstehe ich schon, dass das an der Identität kratzt und dich ins Grübeln bringt. Gerade wenn das vielleicht vorher verheimlicht worden ist. Deswegen finde ich Verheimlichen auch immer schlimm. Irgendwann kommt das sowieso alles raus und dann hast du ein Problem. Und das bringt Menschen schon in so psychische, ja, Instabilität will ich jetzt nicht sagen, aber das bringt die Leute zum Nachdenken und manchmal wirft es sie auch aus der Bahn. Aber dass vor 200 Jahren ein Musiker nicht mit mir verwandt ist, obwohl ich den gleichen Namen trage, ja, so what? Aber das ist den Leuten wichtig, also den Leuten, das ist offenbar zumindest einigen Leuten wichtig. Daran halten sie sich fest. Das fand ich eigentlich das Erstaunliche an dieser Information, die ich mitgekriegt habe. Ich fand das aber sehr cool, dass du heute solche Sachen ermitteln kannst mit der Gentechnik oder mit der Genanalyse.
Ich kann mich da natürlich schlecht reinversetzen, aber ich würde es eher für eine Art Erleichterung halten, wenn ich einen Beethoven, wenn ich den Namen Beethoven trage, aber musikalisch mehr so mittelgut bin. Na? Und überall, wo ich hinkomme, da sagen die Leute, ach, Sie sind ein Beethoven, dann müssten Sie ja hier, spielen Sie mir mal was vor. Und dann ist das nur so ein mediokres Geklimper. Da kann ich immer noch sagen, ja, der Beethoven war ja auch nur ein halber Beethoven.
Na, aber
Was?
es gibt doch auch, es gibt doch auch aktuelle Leute in den Niederlanden, die Van Gogh heißen und die auch alle keine großen Maler sind. Dafür gab es da nicht einen rechten Politiker namens Van Gogh, irgendwie sowas?
Das war ein Filmemacher,
Ah, da gab es einen
Theo van
Filmemacher.
Gogh,
Stimmt. Und der ist ja auch künstlerisch.
Erstochen. Ja, das ist
Stimmt,
auf jeden
stimmt.
Fall künstlerisch, ja. Na,
Ja,
obwohl
siehst du?
Filmemachen ist ja meiner Ansicht nach oder meiner Erkenntnis nach, ist Filmemachen hat weniger mit Kunst zu tun als mehr mit der Kunst der Menschenführung. Also Mikromanagement und Makromanagement. Man muss darauf achten, dass alle gleichzeitig am selben Ort sind und dass alle Instrumente an sind und dass die Schauspieler, die sowieso reine Nervenwracks sind, dass die on the point liefern können. Und da muss man sich mit allen möglichen Fachleuten auseinandersetzen, die nur von ihrem Fach was verstehen, also Kamera, Ton, Licht, na? Aber trotzdem ihren Aufgabenbereich für den wichtigsten halten. Das muss man alles managen. Also ich glaube, so ein Regisseur hat mindestens so viel mit dem Mikromanagement seiner unmittelbaren Umgebung zu tun, wie da mit jetzt lassen wir mal da was von links ins Bild kommen und jetzt fährt die Kamera mal rechts rum. Das ist, glaube ich, nur die Hälfte der Arbeit, wenn überhaupt. Ich glaube, es ist noch weniger.
Aber Moment, ist das nicht auch Aufgabe der Produzenten? Also gerade der Executive Producers? Also ich weiß immer nicht, wo da die Grenze ist.
Die Produzenten sorgen dafür, dass das Geschäft läuft. Die Produzenten sorgen dafür, dass erstmal Geld, ein Film wird ja vorfinanziert. Der hat ja noch nichts eingespielt. Der muss ja erstmal Geld aufbringen. Und das macht der Produzent. So, und der läuft nicht am Set rum. Also der besucht das Set vielleicht mal, aber der...
Wenn ich mich an Babylon 5 erinnere, J. Michael Straczynski, der hat ja darauf geachtet, dass er eben nicht nur Regisseur oder Autor ist, sondern dass er Executive Producer ist, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Weil er dann eben wirklich Einfluss auf die Serie hat und die Serie bestimmen kann. Deswegen weiß ich...
Weil er der Chef ist.
Weil er der Chef ist, stimmt.
Also der Executive Producer ist der Chef. Also der, bei dem ist der, muss der Regisseur, bei dem muss der Regisseur genauso erklären, was er gemacht hat, wie irgendwie der Kabelträger. Und der Executive Producer, der entscheidet auch, wer mitmacht und wer nicht mitmacht. Mhm. Also hinter der Kamera.
Ja, klar.
Vor der Kamera, da hat der Regisseur Mitspracherecht, ne? Aber genau. Auch da bestimmt der Executive Producer zum Schluss, bestimmt er, wer steht da und wer steht da nicht. So. Und der eigentliche Produzent, das ist manchmal Personalunion, aber der eigentliche Produzent, der steht noch dahinter. Der spricht mit den Geldgebern und der sorgt auch zum Schluss dafür, dass das Geld wieder abfließt. So. Und der Executive Producer, das ist nur der macht aber auch nichts mit. Jetzt sind alle mal leise und jetzt sind alle mal glücklich und das macht der Regisseur.
Stimmt, das ist dieses ja doch, du hast recht, Menschenführung trifft es ganz gut. Dieses leise am Set, Ruhe, Klappe.
Ja, da. Also ein gutes Beispiel, ein sehr eindringliches Beispiel, sagen wir mal so, wie da die Rollen verteilt sind, ist bei dieser berühmten Aufnahme von Klaus Kinski. Wie er da beim Set von Fitzcarraldo durchdreht.
Ja.
Da spricht er nämlich gleichzeitig mit dem Produzenten und mit dem Regisseur.
Ne? Da war das der Film Mein liebster Feind oder war das, ist das einfach nur ein Auszug?
Ich glaube, das ist ein Ausschnitt aus Liebster Feind oder das ist ein Ausschnitt aus Liebster Feind. Ne?
Da genau, Roman Herzog und Klaus Kinski. Ja.
Richtig, aber da ist noch ein Dritter im Bunde und das ist halt der Produzent. Oder, nee, nicht der Produzent, aber der Executive Producer. Also der da alles am Laufen halten soll. Und eigentlich ist der so Ziel von Kinskis Attacken. Weil der eben nicht dafür sorgt, dass das Essen rechtzeitig da ist oder dass es schlechte, der sorgt, dass das Essen ist schlecht oder so. Und der wird von Kinski angebrüllt. Nicht Herzog. Auch Herzog.
Herzog auch, aber, ja.
Herzog auch, ja. Aber sein eigentlicher eigentlich hetzt er gegen diesen Producer da.
Ah, okay. Ich habe einen bitteren Song aus den 80ern.
Aha.
Erinnerst du dich an die Band Supertramp?
Erinnerst du dich an die 80er? Das wäre ich einmal eine Frage.
Du erinnerst dich immer an die 80er, klar. Die haben ein super Lied mit einem beeindruckenden Video gehabt.
Wer jetzt?
Was? Die 80er haben wir noch? Supertramp.
Ach, Supertramp. Da gab es schon Videos?
Ja, It's Raining Again. Mit einem Video, ich würde behaupten, 83, irgendwie sowas.
Ja.
Und das war das, in meiner Wahrnehmung, das erste Video, das eine Geschichte erzählt. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob die Geschichte vom Song auch so wiedergespiegelt wird. Also ob das Gleiche ist, was da erzählt wird. Also It's Raining Again, My Love Got an End, das sind die Dinge, die ich noch erinnere und verstanden habe. Die singen auch sehr klar und deutlich.
Oh no, my love got an end. Genau, richtig.
Genau. Und das sagt ja schon mal, obwohl mein Englisch schwach ist und ich tatsächlich die Fähigkeit ja besitze, Inhalte zu überhören, dass der Refrain sehr eingängig war und es war wirklich so ein beeindruckendes Stück. Also wirklich sehr eingängig, tragisch irgendwie und trotzdem super. Ich glaube, das war auch ein Nummer 1-Hit, wenn ich mich recht entsinne. Und also trotzdem habe ich überhaupt keine Vorstellung, was eigentlich dazwischen erzählt wird in diesem Song. Weißt du da was?
Oh no, it's raining again. Also ich erinnere mich an It's Raining Again. Also ich erinnere mich überhaupt nicht an das Video. Damit fangen wir schon mal an. Und It's Raining Again ist eigentlich auch ein Lied, das ich nur so erinnere. Ich erinnere auch tatsächlich nur den Refrain, also den Hook It's Raining Again. Und Oh No, also Oh Nein, was ich schon sehr beeindruckend finde, weil Oh No ist schon eine sehr von Herzen kommende Äußerung in so einem Popsong. Der Pop versucht ja immer positiv zu sein und Supertramp vor allem war immer positiv. Oh no, my love's got an end. Also so erinnere ich das. Oh nein, meine Liebe ist zu Ende.
Genau.
So. Und das ist das, was ich von dem Lied mitgenommen habe. Mehr erinnere ich mich nicht von dem Lied. Das ist allerdings schon sehr viel. It's raining again. Oh no, my love's got an end. Also Regen ist ja ein wiederkehrendes Naturphänomen. Na? Und zwar das zweitwiederkehrendste von allen Naturphänomenen, die uns vertraut sind. Uns sind verschiedene wiederkehrende Naturphänomene vertraut. Sehr eng gestrickt ist der Tag-Nacht-Wechsel. Na? Der ist uns sehr vertraut. Okay. So ein bisschen weiter entfernt von uns ist der Jahreszeitenwechsel. Na, als Kind ist der Jahreszeitenwechsel ja praktisch eine fast unübersehbare Größe. Den nehmen wir fast gar nicht wahr. Mhm. Na, wir beide in unseren 50ern nehmen den Jahreszeitenwechsel schon sehr deutlich wahr. Na, weil der passiert alle sechs Monate und das ist ja kaum ein Abstand. Aber dazwischen, genau dazwischen liegt das Regnen und Nichtregnen. Der Regen ist ja ein gewaltiger Einschnitt im Wetter. Also wir unterscheiden das Wetter ja Regen und 5 bis 8 Sorten Nichtregen. Ne? Also Nichtregen kann sein sengende Hitze, kann aber auch klirrende Kälte sein. Nichtregen können verschiedene Sorten von Schnee sein. Nichtregen kann Sturm sein, ne? All das ist nicht Regen. Und dann aber auch Regen. Also Regen steht sehr vielen Sachen gegenüber. So, und so verstehe ich den Song. Der Song ist It's Raining Again. Das heißt, es ist wieder scheiße. Im Gegensatz zu allen anderen Möglichkeiten, die es sonst gibt. Ne? Es gibt sonnige Stimmung, es gibt besinnliche Stimmung, es gibt Schneesturm, es gibt Hitze. Aber jetzt ist Regen. Oh nein, schon wieder Regen. So. Und das halt in Verbindung mit My Love's Got an End, meine Liebe ist zu Ende, also zu Ende gegangen, ist auch eine für den Sänger offensichtlich immer wiederkehrende Erfahrung. Na? Also das passiert ihm häufiger mal. Und zwar ist das eine nicht wünschenswerte Erfahrung. Der Regen steht der Regen steht für Nichtliebe und Liebe steht also im Gegenzug für alle anderen Möglichkeiten, die das Wetter bieten kann. Es gibt ja die stürmische Liebe, es gibt die eingefrorene Liebe, es gibt die romantische Liebe, es gibt die abwartende Liebe, es gibt die Liebe, die kurz vorm Erblühen ist. Das sind ja die vielen verschiedenen Möglichkeiten der Liebe, aber dem steht nur eine Sache gegenüber. Na, nur eine Sache steht dem gegenüber, diesen ganzen Aspekten, und das ist die Nichtliebe. Und daraus sind zwei das Sachen ableitbar. Richtig, genau. Mhm. Also Nichtliebe und alle anderen Formen der Liebe und Nichtregen, also Regen und alle anderen Formen des Nichtregens. So, das ist ein sehr wichtiger Hinweis darauf, dass uns Liebe viel mehr gibt und dass Liebe viel erstrebenswerter ist als Nichtliebe. Genauso wie Nichtregen viel erstrebenswerter oder sagen wir mal mehr voller Möglichkeiten ist als Regen. Das ist ein extrem starkes
Du erinnerst dich. Aber du erinnerst dich ansonsten nicht mehr an den Song, ne?
Ich erinnere mich an gar nichts. Ich erinnere mich nicht mal an die Melodie. An die Melodie der Texte. Also an die Melodie des Nicht-Refrains.
La 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 la.
Also wenn ich genauer darüber nachdenke, das gerate ich immer wieder in Breakfast in America. Wenn ich über It's Raining Again nachdenke, da 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 da. Ah nee, falsches Lied.
Ist das falsche Lied, ja. Tut mir leid. Nee, ich glaube, das wird heute nichts.
Das tut mir sehr leid. Also ich kann dir das
alles gut.
It's raining again. Oh no, my love's got an end. Immer der vorausgesetzt, dass es auch wirklich so heißt. Das ist ein extrem starker Zweizeiler. Also das ist für einen Popsong sehr assoziativ und sehr tiefgehend.
Und also ich entsinne mich noch, dass der Protagonist des Videos, ich weiß nicht, ob es der Sänger oder wer auch immer war, wird da irgendwie aus dem Bus geworfen. Weil er kein Ticket hat oder ich weiß auch nicht. Und dann steht er da im Regen und so. Das sind so Fragmente, die ich noch erinnere. Und ich fand dieses Video so toll, weil es irgendwie eine eigene Geschichte erzählt hat.
Ja.
Aber ich glaube, das nehmen wir dann nicht.
Och, wie schade. Ich dachte, ich hätte es...
Es ist schön, aber...
erschlossen.
Ja, aber man merkt doch sehr deutlich, dass du keinen Plan hast.
Oh, das tut mir leid.
Alles gut, alles gut. Das Bier ist alle.
Meins auch.
Es wird Zeit.
Ich danke schön für die tolle Unterhaltung.
Ich danke dir ebenfalls.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.